Hallo und herzlich willkommen zu Think and Do. Mein Name ist Michael Sonnabend und ich begrüße alle zur mittlerweile schon vierten Ausgabe vom 11. Februar 2019. Ich sitze heute hier mit zwei Kollegen vom Stifterverband, besser gesagt mit einer Kollegin und einem Kollegen. Verena Eckel ist da und Gero Steenke ist da und ich begrüße die beiden recht herzlich. Hallo.
Hallo.
Wir wollen heute ein kleines bisschen über das Thema Bloggen reden und zwar im Besonderen über die Frage Bloggen über die Wissenschaft, Bloggen über das Thema Innovation. Und wie wir das genau machen, das wollen wir im Laufe dieses Gespräches dann rausfinden. Bevor wir das tun, würde ich euch beide aber bitten, euch vielleicht einmal kurz den Hörerinnen und Hörern vorzustellen. Verena, magst du beginnen?
Ja, danke. Genau, also mein Name ist Verena Eckel und ich leite in der Wissenschaftsstatistik die Erhebung zu Forschung und Entwicklung der Unternehmen in Deutschland. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen trocken, aber Sinn des Ganzen wird ja auch sein, jetzt zu zeigen, dass man darüber auch interessante Fragestellungen entwickeln kann.
In der Tat. Ich bin gespannt. Gero.
Ja, und gemeinschaftlich mit Verena leite ich die Wissenschaftsstatistik. Das ist im Stifterverband die Einheit, die eben für wissenschaftliche Fragestellungen der Innovationsforschung und auch viel Statistik zuständig ist. Und diese große Erhebung macht uns, also uns als Einheit, seit vielen Jahren noch aus.
Genau, vielleicht können wir da mal direkt einsteigen. Also F&E-Erhebung, vielleicht müssen wir mal sagen, F&E steht für Forschung und Entwicklung. Und in diesem Falle die Forschung und Entwicklung von Unternehmen, wenn ich das richtig sehe. Und ihr seid die Einheit in Deutschland, die erhebt, welche Aufwendungen die Wirtschaft denn für Forschung und Entwicklung betreibt.
Genau.
Warum macht man sowas? wer braucht das?
Genau.
Warum ist das wichtig?
Wir machen das im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, dem BMBF. Und es ist so, dass alle europäischen Staaten verpflichtet sind, an das Europäische Statistikamt, also Eurostat, diese Daten zu liefern. Die gehen dann auch in die internationale Statistik ein, also in die OECD zum Beispiel. Für den öffentlichen Sektor macht das DStatis, also Statistische Bundesamt. Und es ist historisch so gewachsen, dass es für den privaten Sektor der Stifterverband macht. Das hat der Stifterverband erstmal aus sich heraus initiiert und dann irgendwann anteilig finanziert vom BMBF und seit kurzem ist es ein reiner Dienstleistungsauftrag. Mhm. Also es ist offizielle amtliche Statistik, die für die offizielle Statistik gebraucht wird.
Okay, also eigentlich eine originär staatliche Aufgabe,
genau,
die sozusagen an den Stifterverband übertragen wurde. Wie lange macht ihr das Geschäft schon?
Das machen wir weniger lange als die Wissenschaftsstatistik.
Ich meinte jetzt eigentlich die Institution.
Genau, schon verstanden. Seit Beginn der Nachkriegszeit fast, also Ende der 50er Jahre, haben die ersten Zartenerhebungen begonnen. Systematischer wurde es in den 60ern und 70ern und diese starke, auch vertraglich geregelte Kooperation ist meines Wissens nach erst seit Ende der 70er Jahre so gefestigt.
Was bedeutet das denn, so eine Erhebung zu machen? Also wie viele Einheiten geht es denn da? Wie hat man sich das vorzustellen? Ist das,
genau.
Was für einen Aufwand muss man betreiben, um sozusagen die gesamte Wirtschaft da in den Blick zu nehmen? Wie macht ihr das?
Es ist eine Vollerhebung, das heißt, wir befragen tatsächlich alle F&E-treibenden Unternehmen in Deutschland, beziehungsweise da das ja eine Grundgesamtheit ist, die man nicht kennt, ist es auch die angenommene Zahl. Und das sind insgesamt so 25.000 Unternehmen alle zwei Jahre und in den Zwischenjahren, in den Kurzerhebungen, befragen wir eine Stichprobe, ist dann ein Zehntel. Und unsere Informationen, welche Unternehmen wir befragen, ist einmal über Infos, die wir aus dem Internet auch bekommen, aber eben auch über Patentanmeldungen, vor allen Dingen aber auch über die F&E-Tätigkeit in den Vorjahren. Deswegen ist es auch wichtig, dass es ist eben auch gewachsen, das Panel, dass man es auch über einen langen Zeitraum im Blick behält, um das auch dann vergleichbar zu halten.
Okay, also ihr wertet sozusagen die Informationen aus, die Unternehmen ohnehin übers Web zur Verfügung stellen.
Auch, das richtig genau, verstanden? Aber wir machen eine originäre Befragung, eine Primärerhebung.
Das heißt, ihr schickt
Fragebögen.
Fragebögen,
genau.
Oh, okay.
Genau.
Und da gibt es dann irgendeinen Menschen in dem Unternehmen, der den dann ausfüllen muss. Oder wie, ich frage jetzt mal ganz dumm. Also.
Genau, also das muss von einem Menschen ausgefüllt werden, auf jeden Fall.
Okay. Noch keine KI dafür.
Nee, leider nicht. Das würde der Datenqualität sicher auch nicht schaden. Ja, auf der anderen Seite, ja, man weiß es nicht, genau. Ja, also bei kleinen und mittleren Unternehmen ist es in der Regel die Geschäftsführung, die das dann ausfüllt. Bei den großen Unternehmen ist es entweder das Controlling oder auch die Personalabteilung, weil wir fragen ja auch zu Menschen. Also wir fragen nicht nur zur Höhe der Summen, sondern wir fragen auch nach dem Personal und wie ist das ausgerichtet, welche Altersstruktur hat das, welche Qualifikationen. Und dann muss eben auch die Personalabteilung ran. Also bei den großen Unternehmen sollte der Fragebogen auch im Unternehmen zirkulieren tatsächlich.
Weil die Kompetenz gar nicht bei einer Person oder einer Abteilung liegen kann.
Okay. Also der Leiter von Forschung und Entwicklung weiß wahrscheinlich, in welchen Bereichen er forscht und vielleicht auch, wie viele Leute bei ihm in der Abteilung arbeiten. Aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die sehr viele Forschungsstätten haben. Und auch da muss dann einer den Überblick behalten. Mhm. Und der weiß dann aber vielleicht nichts über die Altersstruktur, über die Ausbildung seiner Mitarbeiter.
Naja. Okay. Naja, aber gerade bei großen Unternehmen stelle ich mir das gar nicht so einfach vor. Ne? Also auch für die, die sozusagen die Daten liefern müssen, ne? Wie sind da die Erfahrungen? Haben die
genau, also das ist auch ist ein großes Thema bei uns. Also gerade die multinationalen Unternehmen sind statistisch gesehen ein Problem, weil die zum Teil gar nicht mehr wissen, wie viel sie in Deutschland alleine forschen. Ne? Die haben Standorte in den USA, in China und halten auch dann das national nicht fest, weil das für die gar nicht interessant ist.
Okay.
Das ist aber auch für die amtliche Statistik ein Problem. Also auch wenn es um die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung geht.
Ihr wollt nur wissen, was die in Deutschland
forschen. Genau, nur für Deutschland.
Okay.
Die anderen machen das ja für ihre Länder.
Ja, das ist schon richtig. Aber ich stelle mir so vor, kann man das noch so trennen? Also ich meine, geht nicht eins ins andere über bei der Forschung? Also ich habe irgendwie einen Teil der Forschung hier in Deutschland, die andere Einheit forscht in den Niederlanden und die dritten vielleicht in Südafrika oder so. Also könnte ja wahrscheinlich auch statistisch ein Problem sein. Ne?
Genau das, weil die Prozesse verwoben sind, aber die Datenströme eben wieder entflochten werden sollen und dann auf einzelne Sparten und Länder aufgeteilt. Und das ist genau, was du beschreibst, das Problem. Es wird in Netzwerken geforscht, kooperativ, innerhalb von Konzernen und natürlich darüber hinausgehend auch. Also natürlich gibt es auch Kooperation mit Wissenschaftseinrichtungen oder Kunden und Abnehmern. Und die dann für die Datenlieferung bereitzustellen, ist problematisch. Also wirklich in messbare Größen wieder umzumünzen und auf die Länder zu verteilen, ist ein Problem.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, und dann kommt der Fragebogen zurück und dann liegt er hier. Und dann?
Und dann ist er in der Regel nicht vollständig.
Okay.
Ja, also die nächsten Arbeitsschritte sind dann zu gucken, wer hat geantwortet und wer hat nicht geantwortet. Da muss auch nochmal nacherfasst werden. Also bei bestimmten Unternehmen, die eine hohe Relevanz haben, ist keine Antwort keine Möglichkeit. Ne? Also nein, ist keine Antwort. Dann muss dann nachgehakt werden, auch persönlich nachgehakt werden, falls die sich sperren. Es gibt einige Unternehmen, die verweigern tatsächlich die Auskunft. Man muss dazu sagen, die F&E-Erhebung ist eine freiwillige Erhebung. In manchen europäischen Ländern ist es eine Pflichterhebung. Da müssen die Unternehmen dann antworten, bei uns nicht.
Okay.
Dann müssen die Informationen eben von anderen Seiten zusammengetragen werden oder am Ende tatsächlich einfach geschätzt werden. Auf Grundlage von Hinweisen, Größe, Branche etc., Vergleichbarkeit, Vorjahreswerten. Okay. Oder auch, und die Fehler müssen plausibilisiert werden. Also man glaubt nicht, also ich glaube, wir hatten bei der letzten Erhebung 5 Fragebögen, in denen kein Fehler war.
Okay.
Von 12.000.
Das ist sozusagen euer Faktencheck dann, den ihr...
Genau, immer irgendwas stimmt immer nicht. Also wir müssen jeden Fragebogen im Prinzip anfassen.
Und wie viele Menschen sind damit beschäftigt und wie lange dauert sowas?
Bei uns arbeiten im Moment 3 Sachbearbeiter. Die Erfassung haben wir extern ausgelagert. Also das ist pure Eintippen, machen wir gar nicht mehr bei uns. Und das Einscannen, genau. Aber die Plausibilisierung, also das Checken der Fragebögen und das Nachtelefonieren, der persönliche Kontakt, machen bei uns 3 Sachbearbeiter und 3 Referenten.
Und wenn du von Erfassen sprichst, ist aber nicht so, dass es sozusagen irgendwo so ein Webinterface gibt und ich gebe meine Daten ein, sondern ich fülle wirklich einen Papierfragebogen aus oder ist es eine Mischung? Oder?
Das nennt man Hybridbefragung.
Hybrid,
Ja, gibt es auch bei Befragungen. Das ist zum einen Papier. Also man kann ihn Papier noch ausfüllen und man kann ihn eben auch im Netz ausfüllen als Online-Fragebogen. Es wird derzeit hälftig genutzt von den Unternehmen.
Okay. Okay. Wie hoch ist denn so die Rücklaufquote? Wenn du sagst 25.000 bei der großen Befragung, wie viel kommen dann zurück, wenn es keine Pflicht ist? Also
zurückkommen in der Regel 20-30%.
Mhm.
Und Angaben, die wir dann schätzen oder nacherfassen, haben wir dann für ungefähr die Hälfte im Moment.
Okay, aber 20-30% klingt ja gar nicht so schlecht, ne?
Nö, ist aber leider mit Tendenz ab, also die Tendenz ist abnehmend. Mhm. Also es ist so, dass die Bereitschaft der Unternehmen zunehmend nachlässt, diese langen Fragebögen auch auszufüllen.
Okay.
Also im Gespräch mit Unternehmen heißt es dann, alles, was man so auf 10 Minuten im Netz beantworten kann, das ist eigentlich praktikabel. Alles, was darüber hinausgeht, ist eigentlich zu viel.
Mhm. Verstehe, obwohl ich mir natürlich vorstellen könnte, dass die Unternehmen selber ja auch profitieren, ne? von den Daten, die ihr erhebt. Ne? Also dann kann man mal gucken, was tut sich eigentlich in meiner Branche, ne? Wo stehe ich da eigentlich oder sehe ich das falsch?
Na, das ist schon unser Ziel, unser Anspruch, dass wir letzten Endes sehr praxisnah forschen, dass wir auch mit den Unternehmen ins Gespräch kommen und letzten Endes liefern wir die Daten, Verena hat es gesagt, an die Politik, die wiederum auch versucht, auf dieser Basis unter anderem auch Fördermöglichkeiten zu entwickeln, mhm. zu konstruieren. Also wie kann bei Unternehmen der Forschungs- und Entwicklungsprozess staatlicherseits unterstützt werden?
Mhm.
Und wir selbst versuchen natürlich auch Entsprechendes als Stifterverband, bessere Rahmenbedingungen zu formulieren für Forschung und Entwicklung, für Innovation und wie auch Innovationsprozesse optimiert werden können oder die Effizienz gesteigert werden kann beispielsweise. Genau.
Mhm. Okay. Und das Ganze fließt dann noch, du hast es glaube ich am Anfang gesagt, in internationale Statistiken ein. Ne? Ah ja. Was sind das, OECD-Statistiken? Oder?
Genau, das sind die OECD-Statistiken und die, also Eurostat, ne, die europäischen Statistiken. Und die sind auch im Netz verfügbar.
Mhm.
Also dann auch im internationalen Vergleich.
Mhm. Das heißt, die Statistiker weltweit sind wahrscheinlich dann
vernetzt.
Ne? Also die sind vernetzt. Ihr steht dann auch in Kontakt mit Kollegen in den USA oder Südamerika oder sonst was. Mhm. Wie sieht sowas aus? Gibt es da irgendwie internationale Tagungen oder trifft man sich da ab und zu? Und
man trifft sich sogar regelmäßig.
Sein Leid.
Ja, also Eurostat koordiniert das für Europa. Das heißt, die berufen dann auch die Sitzung ein. Wir nehmen teil an den Workshops und da werden dann auch methodische Fragestellungen, gerade auch zur Vereinheitlichung der Statistiken gestellt, zur Verknüpfung der Statistiken.
Mhm.
Aber auch, was wird abgefragt, was ist Pflicht, was ist variabel, was man abfragen kann und wie sollte das Ganze vonstatten gehen. Es gibt ein fettes Handbuch, das Frascati-Handbuch, das kommt von der OECD.
Mhm.
Und da, das gibt es sogar auf Deutsch, also für wen das interessiert,
okay.
kann das da gerne nachlesen seit 2015. Und das ist ein wirklich sehr dickes Handbuch und da geht es darum, wie eine solche Statistik, welchen Qualitätsstandards die auch zu genügen hat.
Okay. Gibt es da viel Wandel oder ist das irgendwie seit 30 Jahren ungefähr gleich, was man da erhebt? Oder gibt es da auch wissenschaftliche Entwicklungen, die man dann ständig auch statistisch abbilden muss und sollte?
Na, es gibt schon Entwicklung, weil man nicht außer Acht lassen darf, dass sich ja Innovationsprozesse auch verändern. Mhm. Also wie wird ein Forschungs- und Entwicklungsprozess organisiert beispielsweise? Oder auch, wie sieht der Output eigentlich aus? Auch die Innovationsarten, also das Innovationsergebnis verändert sich. Früher hat man sehr stark in den simplen Kategorien Produktinnovation, also Ware und noch Dienstleistungen und sowas wie organisationale Veränderungen gedacht. Heute geht es ja noch viel weiter, dass wir auch in Richtung soziale Praktiken denken, diese sozialen Innovationen beispielsweise ansprechen. Oder die andere Richtung der technischen Innovation gibt es auch, die frugale Innovation, wo mit sehr einfachen Mitteln sehr kostengünstig innoviert wird.
Okay. Gut. Ich denke, man kann sich mal so ein erstes Bild von dem machen, was ihr im Bereich der F&E-Erhebung tut. Das ist allerdings jetzt nicht alles, was ihr als sogenannte Wissenschaftsstatistik im Stifterverband tut. Also die F&E-Erhebung ist eine wichtige und eure, ja, glaube ich, kann man schon so sagen, Kernaufgabe. Ne? Aber ihr macht ja noch viel, viel mehr. Ne? Also Stichwort Forschungsdatenzentrum habe ich zum Beispiel im Internet gesehen. Was hat man sich darunter vorzustellen?
Nun, wir sind selbst natürlich durch unseren Anspruch auch gefordert, die Daten anderen bereitzustellen. Wir selbst haben begrenzte Auswertungsmöglichkeiten und der Zweck unserer eigenen Organisation ist es auch, Wissenschaft zu fördern und Ein Förderzweck oder ein Förderinstrument vielmehr ist die Bereitstellung dieser Daten für andere externe Wissenschaftler, die hier zu uns kommen können, dann in einem eigenen Raum sitzen und die Daten auswerten können mit statistischen Programmen. Mhm. Und für wissenschaftliche Zwecke ist dieser Zugang auch frei. Kommerzielle Zwecke sind ausgeschlossen. Das geht nicht. Darüber hinausgehend tummeln wir uns mit unseren Daten oder unseren Erkenntnissen ja auch im erweiterten Aktionsfeld Innovation des Stifterverbandes, was wir mit bespielen, mit Inhalten füllen. Mhm. Und hier Schwerpunkt natürlich diese empirischen, wissenschaftlich fundierten Fragestellungen abdecken, die wir häufig entweder aus der Unternehmenswelt zugespielt bekommen oder auch aus der Politik. Und dann in Projekten hier im Stifterverband entweder alleine oder gemeinschaftlich, also mit anderen Bereichen des Stifterverbandes bearbeiten.
Das heißt, wer sich für eure Daten interessiert, kann sich melden, kann sagen, kann ich mal vorbeikommen, ich möchte mal ein bisschen forschen. Okay, das heißt, diese Daten sind aber dann nicht öffentlich verfügbar. Also ich kann nicht ins Netz gehen und mal in eurem Datenschatz ein bisschen herumsurfen.
Nein, genau. Die unterliegen natürlich dem Datenschutz. Die Mikrodaten, also das, was ein einzelnes Unternehmen uns sagt, ein einzelner Befragter, das bleibt natürlich unter Verschluss und ist eben ausschließlich für diese wissenschaftlichen Zwecke auswertbar. Wir stellen aggregierte, also zusammengefasste Daten bereit, indem wir zum Beispiel Branchen bilden oder für bestimmte Regionstypen auswerten. Das tun wir und die sind dann auch abrufbar über Publikationen oder auch als Excel-Dateien stellen wir die zur Verfügung. Und wir merken, dass eben in vielen dieser Daten auch Informationen stecken, die man nicht in einer ganzen Publikation unterbringen kann oder die man sehr schnell publizieren möchte. Und vor diesem Hintergrund suchen wir uns natürlich auch Kanäle, die wir da bespielen, neben der klassischen wissenschaftlichen Publikation oder der Studie oder dem Policy Paper suchen wir auch Wege der schnelleren Verwertung, wie zum Beispiel ein Blog.
Okay, genau, da kommen wir gleich noch zu. vielleicht nochmal zu den, sagen wir mal, eher klassischen Publikationsformen. Was publiziert ihr aus eurem Datenmaterial?
Zu den Vollerhebungen publizieren wir zum einen tatsächlich auch die Excel-Tabellen. Also Wissenschaftler greifen da auch gerne drauf zu. Das ist das R&D, Englisch für F&E, Zahlenwerk. Und da können alle drauf zugreifen. Das sind die Standardtabellen, Auswertungen unserer verschiedenen Variablen, F&E-Aufwendungen oder auch Finanzierung von F&E-Förderungen, Personal und solche Dinge, die dann in Excel-Tabellen auch zur Verfügung gestellt werden. Und darüber hinaus sind wir auch selber wissenschaftlich und analytisch dann tätig und schreiben dazu Beiträge in unserem R&D-Analyseband. Das ist auch ganz nett, das versuchen wir auch seit Jahren immer ein bisschen frischer zu gestalten, indem wir auch mal Infografiken mit reinbringen und mal so ein bisschen von dem klassischen ist gestiegen, ist gesunken, weggehen, um ein bisschen mehr Kontext auch in die ganze Sache reinzubringen. Also so ganz klassisch wurde 30 Jahre lang gemacht, F&E ist gestiegen, weil F&E ist gesunken, weil da Maschinenbau, Kfz, das ist aber irgendwann, kann man das selber nicht mehr sehen, ehrlich gesagt. Und dann muss man eben auch in andere Bereiche reingehen und den Kontext mal so ein bisschen erweitern, auch mal die Warum-Frage stellen zum Beispiel. Und das machen wir in unserem Analyseband.
Lasst uns mal ein bisschen auf das blicken, was ihr sozusagen erhebt. Also wo stehen wir denn, sagen wir mal, als Deutschland? Ne? Also sind wir nun ein großes Forschungsland im internationalen Vergleich oder wie hat sich die, ja, wie haben sich die Forschungsaufwände in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren verändert? Kann man da Welche Erkenntnisse habt ihr gewonnen durch eure Erhebung? Und was sagt das aus sozusagen über unsere, letztlich steht ja die Wirtschaftskraft auch ein bisschen dahinter. Ne? Also je mehr Unternehmen investieren in Forschung und Entwicklung, desto besser stehen sie vermutlich am Markt da oder bereiten sich auf Marktveränderungen vor, könnte man zumindest vermuten. Also lass uns mal einen Blick auf die Zahlen werfen. Also wie viel wird überhaupt aufgewendet, damit jemand, der sich vielleicht mit dem Thema nicht so beschäftigt, mal das einordnen kann?
Also als Dimension kann man sich in etwa merken von den Aufwendungen her 67 Milliarden Euro. Das ist das, was 2017 aufgewendet wurde.
68, dachte
68
ich.
Ja,
ich glaube, wir sind jetzt schon 68.
Okay, ja. 68. Okay. So schnell geht's. Und wir sehen auch relativ starke Steigerungsraten in den letzten Jahren. Im Prinzip sehen wir fast immer Steigerungsraten. Es gibt selten mal einen Abschwung, dass tatsächlich F&E reduziert wird. Meistens geht es nach oben in kleineren oder eben etwas größeren Schritten. Früher war es tatsächlich auch stark so, dass Forschung und Entwicklung von der Konjunktur determiniert wurde. Also wenn die Konjunktur raufging, wurde auch in F&E investiert. Wenn es runterging, wurde es weniger. Diese Entkopplung sieht man jetzt ein bisschen stärker. Und wir sehen auch stärkere Ausschläge bei den F&E-Investitionen, als die Konjunktur ausschlägt. Also durchaus Wachstumsraten in einem relativ hohen einstelligen Bereich. 6, 7, 8, 9% geht es da durchaus mal nach oben in den letzten Jahren. Und diese deutlichen Ausschläge gab es früher in dieser Intensität wirklich selten. Mhm. Dann gibt es natürlich noch eine staatliche Seite, die ebenfalls in Forschung und Entwicklung investiert. Die macht etwa ein Drittel dieser gesamtwirtschaftlichen F&E-Aufwendung aus und die Wirtschaft eben zwei Drittel, sodass sich insgesamt jetzt inzwischen über 90 Milliarden Euro F&E-Aufwendung in Deutschland irgendwo verteilen. Mhm. Und im internationalen Vergleich gesehen ist Deutschland durchaus, naja, man kann sagen, hat den Anschluss an die Spitzengruppe inne, ist nicht ganz oben in der Welt, aber ist durchaus noch zu einer Spitzengruppe oder Führungsgruppe zugehörig. Wir investieren als Bundesrepublik 3% des Bruttoinlandsproduktes für Forschung und Entwicklung, ein lang gehegtes Ziel. Jetzt ist es auch erreicht worden vor relativ kurzer Zeit. Und inzwischen ist das Ziel ja 3,5% bis 2025. Mhm. Mal schauen, ob das erreicht werden kann. Mhm. Es gibt Länder, die sind stärker. Korea ist so ein klassisches Land, was seit vielen Jahren sehr, sehr stark in Forschung und Entwicklung investiert. China wächst, aber ist im Moment noch deutlich unter Deutschland angesiedelt. Wir haben die USA überholt vor ungefähr 5, 6 Jahren. Mhm. Also sind auch jetzt F&E intensiver als die Vereinigten Staaten. Und wir haben durchaus auch in Europa aber Staaten, die ebenfalls stark sind. Die skandinavischen Länder sind es insbesondere, Schweden allen voran. Und ansonsten gibt es auch starke Innovationsbewegungen in der Schweiz beispielsweise.
Die reine Höhe der F&E-Aufwendung ist einfach zu messen. Aber so dieses immer dahinstreben, dass es mehr wird und dass es steigt, ne, das verstellt natürlich den Blick auch so ein bisschen auf die Qualität der Forschung und der Entwicklung. Mhm. Und wie die auch verteilt ist tatsächlich. Also ob man sich jetzt in einem monostrukturierte F&E hat, also gemeint ist, wenn jetzt zum Beispiel nur noch eine Branche richtig viel forscht und alle anderen aber nicht mehr erforschen, dann hat das auch negative Auswirkungen auf das Innovationssystem zum Beispiel.
Siehe Finnland.
Ja, genau, siehe Finnland. Ja, das ist dann auch nicht unbedingt zukunftsgerichtet, tatsächlich. Mhm. Also nur, wir haben eine sehr starke Konzentration in Deutschland auf die Kfz-Industrie. Und wenn die zum Beispiel wegbrechen würde, dann wären unsere F&E-Aufwendungen wirklich grauenhaft. Ne? Also deswegen muss man da auch schon so ein bisschen differenzierter drauf gucken. Und immer so, dass dieser Blick auf diese eine Kennzahl, ne, der ist halt sehr
Verstehe, ja.
Verengt.
Klar, ich meine mit der Kfz-Industrie, das weiß man irgendwie, ne, dass die sehr stark sind in Deutschland. Gleichwohl kann einem natürlich dann auch ein bisschen bange werden. Ne? Also ich meine, es kann ja in der Tat mal eine Krise kommen oder ich meine, gerade in der Kfz-Industrie wird ja auch viel vom Elektroauto gesprochen. Es stehen große strukturelle Veränderungen an. Das könnte natürlich sich irgendwann auch mal sehr böse auswirken auf unser Forschungsgeschehen. Was kommt denn danach eigentlich? Also ich meine, wir haben vorne die Kfz-Industrie. Was gibt es noch für starke forschende Industriebranchen?
Das sind in der Regel auch so klassische Industriebranchen wie der Maschinenbau oder die pharmazeutische Industrie, die aber auch zunehmend im Ausland investiert und auch hier starke Forschungszentren schon hat und die auch erweitert. Also auch hier sieht man, diese globale Ausrichtung ist definitiv ein Thema. Damit muss sich auch die Bundesrepublik auseinandersetzen. Und wir haben auch seit einiger Zeit ein ganz gutes Wachstum in diesen technischen und wissenschaftlichen F&E-Dienstleistungen. Das stellen wir fest, weil die sehr stark mit Produktionsfunktionen verwoben sind, eben als Dienstleister für die Industrieunternehmen arbeiten. und hier natürlich auch zunehmend in den Bereichen wie IT beispielsweise entwickeln und forschen.
Wobei, man ja auch sagen muss, dass die Dienstleister, die F&E-Dienstleister eigentlich hauptsächlich für die Kfz-Industrie arbeiten.
Ja, hier gibt es natürlich auch eine Abhängigkeit, richtig.
Also wenn die Kfz-Industrie wegbrechen würde, würden diese Dienstleister auch wegbrechen.
Wären die auch betroffen.
Also auch da gibt es eine Zulieferindustrie sozusagen.
Genau, also viele große Unternehmen haben ihre F&E-Tätigkeit auf kleinere F&E-Dienstleister ausgelagert, aber das ist natürlich eine ganz klare Abhängigkeit da auch in der Branche.
Also hier kommt sozusagen das Systemische, was wir anfangs hatten, wieder zum Tragen. Also es wird in Netzwerken geforscht und entwickelt oder es wird auch Auftragsforschung nach draußen vergeben, wie an die Dienstleister. Und insofern gibt es starke Interdependenzen. Also was Verena sagte, bricht ein Teil weg, ist der andere zumindest stark in Bedrängnis.
Ja, klar, Maschinenbau leuchtet auch unmittelbar ein. Ansonsten denkt man so, also ich zumindest, an sowas wie Chemieindustrie. Ich glaube, da sind wir auch historisch relativ stark. Ne?
Ja.
Sehe ich das richtig?
Richtig. Und Elektroindustrie wäre auch noch zu nennen. Das sind so die klassischen Branchen, die stark sind, die aber auch mit unterschiedlicher Intensität auch wachsen in den letzten Jahren.
Also so Querschnittstechnologien sind da. Also man kann in Branchen denken natürlich, man kann aber auch in Technologien denken. Zum Beispiel sowas wie Energie ist jetzt gerade ein ganz großes Thema. Und das steckt im Prinzip in allen Branchen drin. Forschung, um Energie zu sparen, Forschung nach neuen Energien. Das ist jetzt nicht nur in der Energiewirtschaft, die total unterentwickelt forscht, wenn man sich die reine Branche anguckt. Aber wenn man sich das ganze Spektrum anguckt, dann forschen die quasi in den einzelnen Branchen mit drin.
Ah, verstehe. Ja, da lohnt sich dann ein etwas genauerer Blick auf die Zusammenhänge, in der Tat. Ja, bevor wir uns jetzt da weiter hineinbegeben, also ich finde es sehr interessant, aber ich glaube, wir schweifen dann doch vielleicht ein bisschen zu sehr ab. Und ihr habt euch jetzt gedacht, das sind eigentlich so spannende Themen, da kann man eigentlich nochmal drüber schreiben. Und zwar vielleicht auf eine andere Art und Weise drüber schreiben, als wir das in unseren gerade genannten wissenschaftlichen Publikationen tun. Das heißt, ihr habt euch überlegt, wir machen einen Blog.
Genau, wir machen einen Blog, so ungefähr. Also das war, was du beschrieben hast, ein ganz wesentlicher Impuls. Wir haben gesehen, unsere klassischen Publikationen brauchen erstens relativ lange Zeiträume, bis sie dann mal entstehen. Man kann natürlich mit den Daten viel stärker am aktuellen Rand auch arbeiten. Also Geschwindigkeit war ein Teil. Zum Zweiten sind diese Publikationen, also so eine klassische Studie oder auch ein recht anwendungsnaher Bericht, nicht gerade besonders attraktiv, um gelesen zu werden, weil vielleicht zu lang, zu unverständlich, was auch immer. Die weitere Stufe, Publikation in wissenschaftlichen Journals, ist dann nochmal stärker auf die Wissenschaft ausgerichtet. Also suchten wir etwas, das schnell kommunizierbar ist, das auch unsere Themenbandbreite und unsere Kompetenzbandbreite zeigt, die wir hier im Stifterverband und in der Wissenschaftsstatistik haben. Und wir wollten in neue Zielgruppen vordringen und eben auf eine ansprechende und sehr niederschwellige Art und Weise auch quasi diese Zielgruppe bedienen. Das war ganz wesentlich. Und da gerade auch die Wissenschaftsstatistik im Stifterverband bisher quasi nicht in Social Media vorkommt oder vorkam, muss man jetzt ja sagen, war das ein ganz klarer Weg, den wir beschreiten wollten und ein Experiment, was wir eingegangen sind.
Ja, schön. Das finde ich immer gut, wenn man sozusagen sich mal ganz neue Sachen vornimmt. Den Blog gibt es ja jetzt schon seit ein paar Wochen. Innovation@Stifterverband heißt er. Findet man auf medium.com, dieser großen internationalen Blogging-Plattform. Was sind so die ersten Themen gewesen? Ihr seid ja jetzt, glaube ich, 6 Wochen am Start oder so. Und ihr habt ja schon ein paar Artikel unter die Leute gebracht. Worum geht es bei den ersten Artikeln?
Also vielleicht nochmal kurz grundsätzlich. Unser Ziel ist es, wirklich über Innovationsprozesse zu berichten, wie sie funktionieren. Was neu ist natürlich auch, neue Erkenntnisse zu vermitteln, neueste Daten zu vermitteln, aber eben sehr niederschwellig, keine Tabellen. Und man muss ja Innovationsentstehung als dieses vielbeschworene System begreifen. Also es ist von vielen Faktoren abhängig. Prozesse sind komplex, es sind viele Akteure beteiligt und es gibt netzwerkartige Strukturen. Und in diesem System gibt es sehr, sehr viele kleinteilige Bereiche, über die man schreiben kann und die wichtig sind, um am Ende die Funktionsfähigkeit des Systems sicherzustellen. Also praktisch zu bewirken, dass am Ende des Prozesses auch was rauskommt, nämlich eine Innovation.
Okay.
Und so beschäftigen wir uns in dem Blog einerseits mit Fragen wie Kreativität beispielsweise, Wissenstransfer, aber auch der Verortung von Innovationen im Raum, also wo finden sich überhaupt innovative Regionen, wie funktioniert Transfer in diesen Regionen, wie funktioniert auch eine innovations- oder wissensbasierte Regionalentwicklung, was auch ein Themenfeld. Und natürlich informieren wir auch über aktuelle Zahlen, Daten, Fakten, sagte ich gerade schon, wie beispielsweise die Frage, wo steht eigentlich Deutschland im Verhältnis zu anderen beim 3%-Ziel und was muss investiert werden, um dann dieses 3,5%-Ziel zu erreichen. All das waren Themen, die jetzt behandelt werden.
Wer sind denn so in erster Linie die Leute, die ihr ansprechen wollt? Also wer soll das lesen, was ihr schreibt?
Vor allen Dingen all die, die wir bisher noch nicht angesprochen haben. Ja, also schon eine vielfältige Zielgruppe. Einerseits natürlich gerichtet auch an die Politik, die ja auch schnell verdauliche Formate braucht, eine schnelle Informationsübermittlung, durchaus auch eine eigene Meinungsbildung mal damit verbinden kann. Wir kommunizieren aber durchaus auch in Richtung Wirtschaft und Verbände, also Institutionen, NGOs und dergleichen, die ebenfalls sich natürlich in den sozialen Medien tummeln und schauen dann auch, welche Themen ergeben sich da, auf die man schnell reagieren kann, sodass wir natürlich auch hoffen, seinerseits oder unsererseits dann rezipiert und aufgenommen zu werden, diskutiert zu werden, das ist ja unser Ziel. Und sicherlich niederschwellig auch Wissenschaft und vor allen Dingen auch Öffentlichkeit, interessierte Öffentlichkeit und Journalisten, die vielleicht aufmerksam werden auf Themen, die diese Journalisten oder diese interessierte Öffentlichkeit bisher nicht mit dem Stifterverband verbunden haben. Das wäre auch unser Ziel. Ein bisschen zu überraschen.
Okay. Nicht nur ihr beiden schreibt für den, ich will immer das Blog sagen, aber ich glaube, es heißt der Blog, aber ist vielleicht auch egal. Nicht nur ihr beiden schreibt für den Blog, sondern noch ein paar mehr Kollegen. Ne?
Ja, bisher waren es 5 tatsächlich. Also noch Andreas Dadroba, Bernd Kreuz und Tuva Nörn. Wir dampfen jetzt aber wieder ein bisschen ein, sodass vor allen Dingen Andreas Ladruba, Verena und ich schreiben werden. Und wir wollen anreichern, natürlich um externe Experten, meinungsstarke Persönlichkeiten, die im Thema stark sind, die meinungsstark sind, die gut zu unserer Arbeit auch passen und die natürlich, das ist auch eine Hoffnung, unseren Blog noch ein bisschen bekannter machen. Also vielfältiger und bunter machen, themenreicher machen, aber sicherlich auch bekannter machen.
Diese Gastautoren sprecht ihr dann an, ne?
Ganz genau.
Also wenn das jetzt jemand hört und sagt, Mensch, ich bin auch vom Fach und da könnte ich ja auch mal, vielleicht kann ich da auch mal was beitragen, würdet ihr nicht Nein sagen.
Dann soll er sich an dich oder uns wenden, genau.
Okay, also die Kontaktdaten schreiben wir dann noch in die Shownotes rein. Also wer sich ermuntert fühlt, für den Blog auch was beizutragen, dann kann er oder sie das gerne tun. Also das ist ja sozusagen auch der Sinn des Ganzen, ne? Dass man sozusagen eine größere Vernetzung des Ganzen hinbekommt. Wie oft erscheinen die Artikel in der Regel?
Na, wöchentlich war angedacht.
Wöchentlich.
Genau, haben wir auch einigermaßen durchgehalten.
Ja, gut. Kommt ja immer mal was dazwischen, aber so einen pro Woche
genau
hinkriegen.
Ja, das ist so das Ziel.
Ja, prima. Dann denke ich, haben wir, glaube ich, einen ganz guten ersten Eindruck von dem bekommen, was ihr hier erstens mal grundsätzlich tut und was ihr auch mit dem Blog vorhabt. Habt ihr noch irgendwas, was euch auf der Seele, auf den Nägeln brennt, was ihr unbedingt loswerden wollt?
Das ist doch zu viel gefragt.
Naja, vielleicht, dass Statistik nicht unbedingt langweilig sein muss. Und dass das eben genau das ist, was wir in diesem Blog auch versuchen. Das ist Statistik, es ist ja nicht nur Statistik, es ist ja auch der ganze Bereich des Innovationssystems, aber es geht doch auch viel um Zahlen und dass Zahlen Spaß machen können und dass die Geschichten um die Zahlen herum auch Spaß machen können.
Genau, vor allen Dingen das, dass die Daten nicht als bloße Daten stehen, sondern dass dahinter etwas verborgen ist. Und das gilt es erstens zu heben und dann aber auch mitzuteilen. Und das ist unser Job.
Ja, ich glaube, das ist in der Tat, das ist wirklich der Kern, ne? Dass man nicht nur die Daten hat, sondern dass man auch in der Lage ist, sozusagen sie zu interpretieren und auch eine Geschichte dazu zu erzählen. Ne? Genau. Ja, dann sind wir weiterhin sehr gespannt auf das, was ihr da tut und treibt und schreibt.
Wir auch.
Und ich kann allen Hörerinnen und Hörern das nur mal sehr ans Herz legen, mal bei innovation@stifterverband vorbeizusurfen und uns auch gerne mal Feedback zu geben. Also da sind wir immer dankbar, wenn es auch mal eine Rückmeldung gibt, ob man was anders besser machen kann.
Ja, bitte.
Kann man bestimmt immer. Mhm. Aber wenn man das dann von den Lesern und Leserinnen bekommt, dann ist es natürlich nochmal besonders viel wert. Also jeder, der sich ermuntert fühlt, da was zu schreiben, sehr gerne.
Oder der auch ein tolles Thema vielleicht.
Oder ein tolles
im
Thema
Kopf hat.
Ne? Vorschlagen mag, genau. Ansonsten, ja, empfehlt uns weiter. Hört weiter Think and Do. Und ich bedanke mich erstmal für heute bei meinen beiden Gesprächspartnern Verena Eckel und Gero Steenke. Vielen Dank.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Dankeschön auch.
Bis demnächst.